Buongiorno und herzlich willkommen bei Radio Adria, dem Podcast aus Italien. Hier dreht sich alles um La Dolce Vita, um das Lebensgefühl zwischen Espresso und Aperitivo, um die kleinen Geheimnisse und großen Geschichten dieses wunderbaren Landes. Ich bin Stefan Maywald, Autor und Wahlitaliener aus Grado, und ich nehme euch mit auf eine Reise voller Sonne, Genuss und Italianità. Also, zurücklehnen, entspannen und ein bisschen Italien ins Leben lassen. Andiamo! Buongiorno aus Grado. Der italienische Sommer hechelt bei 38 Grad seinem Höhepunkt entgegen. Wir sitzen in klimatisierten dunklen Räumen und halten Siesta oder machen zumindest kurz die Augen zu. Eine ideale Stunde, um diesen Podcast zu hören. Was habe ich euch dieses Mal vom Wochenmarkt mitgebracht? Der Aperol-Spritzbetrug. Das Geheimnis der Bella Figura. Übertreibt es Kroatien mit den Preisen? Magic Johnson liebt Venedig. Wer nicht? Der gigantische archäologische Betrug. Eine der unfassbarsten Meldungen, die mir je untergekommen ist. Der AC Venedig, unser Lieblingsfußballverein, setzt ein Zeichen und gefährliche Schildkröten. Na nun, gehen wir's an.
Die wichtigsten Schlagzeilen.
Es gibt Geschichten, die kann sich nicht einmal Hollywood ausdenken. Diese hier spielt in den Hügeln bei Vicenza. Dort baute ein Mann einfach seine eigene antike Ausgrabungsstätte. Nicht ein paar Säulen, nicht eine kleine Ruine, sondern gleich ein komplettes römisches Theater. Mit Tribünen, mit Säulen, mit Statuen, mit künstlich gealterten Steinen. Er hatte sie angemalt und sogar einem kleinen See unterhalb der Arena. Das Ganze nannte er stolz Anfiteatro Berico. Besucher zahlten bis zu 40 Euro Eintritt und bekamen Führungen durch die angeblich sensationelle Entdeckung. Der Besitzer erzählte Geschichten über Römer, Griechen, sogar über die Jungsteinzeit. Manche glaubten ihm tatsächlich. Der angebliche Fund schaffte es sogar in so manchen Reiseführer. Gott sei Dank nicht in einen von mir. Archäologen wurden misstrauisch und stellten fest, alles war neu. Die Steine waren künstlich auf alt getrimmt, die Säulen bestanden aus Beton, die Statuen aus Gips. Nach jahrelangen Gerichtsverfahren ist die Geschichte nun zu Ende. Der Mann sitzt im Gefängnis. Der Fall sorgt in Italien für reichlich Spott. Schließlich gibt es im Land echte Römerstädte, Amphitheater und Tempel an jeder Ecke. Und trotzdem soll jemand gedacht haben, warum nicht einfach selbst eine Antike bauen? Für viele Besucher dürfte der Schock groß sein. Sie glaubten, zwischen Jahrtausende alten Überresten zu wandeln, machten Erinnerungsfotos und erzählten zu Hause von ihrer Zeitreise. Tatsächlich spazierten sie durch eine moderne Erfindung mit künstlich gealterter Vergangenheit. Falls eine Hörerin oder ein Hörer dort war, bitte mal melden. Die Konsequenzen für den Hauptverantwortlichen. Er muss 2 Jahre und 4 Monate Haft verbüßen. Die Verurteilung wegen illegaler Bautätigkeit, Abuso edilizio und Fälschung bzw. Nachahmung von Kunstwerken, Contraffazione di opere d'arte, ist rechtskräftig. Diese ganzen italienischen Verbrechen klingen auf Italienisch immer gut. Zusätzlich wurde eine Geldstrafe von 3.000 Euro verhängt. Das künstlich errichtete Gelände soll vollständig zurückgebaut werden. Das wird sicher mehr kosten als 3.000 Euro. Das betrifft die Tribünen, Säulen, Statuen, den künstlichen See und alle weiteren illegal errichteten Bauwerke. Interessant ist ein juristisches Detail. Die Verteidigung argumentierte, die Fälschung sei so plump gewesen, dass niemand ernsthaft darauf hereinfallen könne. Dieses Argument überzeugte die Richter jedoch nicht. Sie sahen den Vorsatz zur Täuschung als erwiesen an. Man muss ihm eines lassen, an Fantasie hat es nicht gefehlt, nur leider an einer Baugenehmigung. Ab nach Venedig. An der Riva dei Sette Martiri liegt wieder die 95 Meter lange Superjacht Whisper. An Bord NBA-Legende Magic Johnson. Zum dritten Sommer in Folge verbringt der fünffache NBA-Champion seinen Urlaub in der Lagune. Die Yacht gehört Eric Schmidt, dem früheren Google-Chef. Magic Johnson mietet sie regelmäßig für seine Mittelmeerreise. Vor Venedig machte die Familie bereits Station in Griechenland und Kroatien. Mit dabei sind Ehefrau Cookie, die Enkel und gute Freunde. Wer glaubt, auf einer Superjacht werde nur Champagner getrunken, kennt Magic Johnson schlecht. Der heute 66-Jährige absolviert selbst im Urlaub täglich sein Fitnessprogramm an Bord. Zwischendurch geht es in die Stadt zum Bummeln und natürlich zum Essen. Ein Familienselfie entstand mit Traumblick auf die Lagune im berühmten Belmont Hotel Cipriani. Auf Instagram überschlagen sich die Fans. Viele hoffen auf ein zufälliges Treffen mit ihrem Basketball-Idol. Ich kann euch eins verraten, der Mann ist nicht zu übersehen. Magic Johnson bleibt eben ein Star, der auch nach seiner Karriere Menschen begeistern kann. Und ganz nebenbei ist seine Geschichte bis heute beeindruckend. Nach seiner HIV-Diagnose 1991 glaubten viele, seine Karriere und vielleicht sogar sein Leben seien vorbei. Doch er kämpfte sich zurück, wurde ein Jahr später Olympiasieger, wer erinnert sich nicht ans erste Dream Team, Unternehmer und heute einer der bekanntesten Botschafter des Basketballs. Meines Wissens war er einer der ersten medizinischen Fälle überhaupt, bei dem das AIDS-Virus komplett von selbst verschwand. Venedig hat also wieder einen ganz besonderen Sommergast. Und auch die Luxusjacht wird bewundert. Es zeigt sich, dass Venezianer nicht immer gegen Reichtum sind. Hört nochmal in die letzte Folge rein, was es für heftige Proteste gegen die Yacht von Herrn Fertitta gab. Es kommt auf die Passagiere an. Apropos Venedig, die Sommerpause ist vorbei.
Wir gehen ins Stadion.
Wenn das nur ein Testspiel gewesen sein soll, dann hat der FC Venezia eine ziemlich eindrucksvolle Visitenkarte für die neue Serie A abgegeben. Die Lagunenstädter haben Galatasaray mit 3:0 besiegt. Das ist kein x-beliebiger Gegner, sondern der amtierende türkische Meister, Dauergast in der Champions League. Das Spiel fand in Linz statt und bis zur 70. Minute war es recht ausgeglichen, doch dann schlug Venezia eiskalt zu. John Yeboah brachte die Italiener nach einem schönen Zuspiel in Führung. Nur 4 Minuten später holte derselbe Yeboah einen Elfmeter heraus, den Leon Lauberbach souverän zum 2:0 verwandelte. Und weil aller guten Dinge 3 sind, legte Lauberbach in der Nachspielzeit noch seinen zweiten Treffer nach, diesmal nach Vorarbeit von Yeboah. Ein neues Sturmduo. Besonders bemerkenswert, Galatasaray hatte trotz einiger WM-bedingter Ausfälle durchaus Qualität auf dem Platz. Unter anderem stand Torjäger Victor Osimhen in der Startelf. Später kamen auch Stars wie Leroy Sané und Ilkay Gündogan zum Einsatz. Umso höher ist der Erfolg für Venezia einzuschätzen. Für die Fans dürfte das ein Vorgeschmack auf eine spannende Serie A-Saison gewesen sein. Ich freue mich jedenfalls, dass der Liga-Fußball endlich wieder losgeht. Erstes Spiel vom FC Venedig, gerade geschaut, ist am 23. August gegen Lecce. Und das musste ich auch noch googeln. John Yeboah ist nicht mit dem früheren Bundesliga-Star Anthony Yeboah verwandt. Beide stammen aus Ghana bzw. haben ghanaische Wurzeln und tragen einen dort häufigen Familiennamen. Leon Lauberbach ist Deutscher. Er wurde in Erfurt geboren und spielte unter anderem für Holstein Kiel, Hansa Rostock, den Hamburger SV und Eintracht Braunschweig, mein Verein, bevor er nach Venedig wechselte. Übrigens hat auch John Yeboah die deutsche Staatsbürgerschaft, hat sich aber für eine Karriere in der Nationalelf von Ecuador entschieden. Zurück zu den Schlagzeilen. Auf den Erfolg vom FC Venezia einen Aperol Spritz. Aber vielleicht nicht in Lignano. Die orange Farbe stimmt, das Glas ist eiskalt, die Orangenscheibe sitzt perfekt. Aber der Aperol, der fehlt. Genau das werfen die Behörden jetzt zwei Wirten in Lignano Sabbiadoro vor. Die Finanzpolizei ermittelt wegen Warenbetrugs. Der Vorwurf, Auf der Karte und sogar in den Unterlagen stand Aperol Spritz. Ausgeschenkt wurde aber ein deutlich günstigerer Bitterlikör. Das ist in Italien kein Kavaliersdelikt. Denn wer ausdrücklich eine Marke verkauft, muss auch genau diese Marke ins Glas füllen. Bei den Kontrollen beschlagnahmten die Beamten gleich 160 Flaschen der Ersatzprodukte. Beide Betreiber wurden bei der Staatsanwaltschaft in Udine angezeigt. Besonders pikant, eines der beiden Lokale verlangte 10 Euro für den Spritz, also ungefähr doppelt so viel wie vielerorts üblich. Nicht jeder Spritz ist ein Aperol-Spritz. Für die Gäste ist der Unterschied oft schwer zu erkennen. Die Farbe ist fast identisch, das Glas sieht gleich aus, aber geschmacklich und rechtlich ist das eben eine ganz andere Geschichte. Jetzt reden wir über die Bella Figura. Diese Frage habe ich sehr oft bekommen, eigentlich seit ich über Italien schreibe, und das ist schon ein paar Jahre. Also gehen wir mal tief rein. Bella Figura ist in Italien weit mehr als gut aussehen. Es hat auch nichts mit Waschbrettbauch oder Sanduhrfigur zu tun. Es bedeutet, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Durch Stil, Höflichkeit, Souveränität und eben den richtigen Auftritt. Eine Geschichte aus meiner italienischen Familie, die mich immer sehr beeindruckt hat. Der Vater meiner Schwiegermutter war Eisenbahner. Er konnte sich einmal im Jahr ein paar Tage Sommerurlaub mit seinen Töchtern auf dem Lido di Venezia leisten. Das war ja aus Padua auch nur ein paar Kilometer entfernt. Als sie in Venedig ankamen, gingen Mutter und Töchter zum Vaporetto. Aber der Vater schüttelte den Kopf. Wir sind 5 Tage lang Signori, also reisen wir auch wie die Signori. Und er bestellte sich ein Taxiboot. Das fand ich sehr cool. Klar, die Bella Figura ist als erstes die Kleidung. Nähern wir uns also mal von dort. Gepflegte Schuhe sind ein Muss. In Italien gelten Schuhe wie eine Visitenkarte. Was nicht bedeutet, dass wir immer Lackschuhe tragen müssen, auch klar. Genauso wichtig für die Herren, ein vernünftiges, sauber gebügeltes Hemd. Das gilt vor allem für den Strand, der hier in Italien gewissermaßen die verlängerte Piazza ist. Schlurft nicht mit dem ausgewaschenen T-Shirt und ausgetretenen Badelatschen an den Strand. Besser, gönnt euch einen würdigen Auftritt. Für die Herren ein Hemd und Mokassins, für die Damen ein luftiges Sommerkleid. So wird der Urlaub zelebriert, wie ihr es euch verdient habt. Teurer Schmuck oder die schicke Uhr bleiben übrigens am Arm. Denn Italiener gehen ja nicht schwimmen. Hört nochmal in die letzte Folge rein. Auch auf der abendlichen Passeggiata sind ausgebeulte Jogginghosen tabu. Nebenbei, ja, es gibt auch Italiener in Jogginghosen. Sic transit gloria mundi. So vergeht der Ruhm der Welt. Aber wir bleiben mal im Allgemeinen und übersehen die Ausnahmen. Interessant, zumindest hier im Norden, ich weiß nicht, wie es im Süden ist, gern mal Bezug nehmen. Ein sauberes Auto, oft auch ein kleiner Fiat, zählt mehr als ein riesiger SUV. Ich wurde schon mal von einem Hotelier ermahnt, ich möge doch mal mein Auto waschen. Scherzhaft zwar, aber in der Sache durchaus ernst. Beim Familienessen ist der Tisch schön gedeckt, auch wenn nur die allerengste Familie kommt. Gäste gehen niemals hungrig oder ohne ganz viel Dessert nach Hause. Es ist immer opulent. Und Besucher sehen zumindest das aufgeräumte Wohnzimmer. Der Rest darf chaotisch sein. Ich gebe zu, hier könnte ich noch nachschärfen. Namen werden nicht vergessen. Auch den Barista kennt man beim Namen und plaudert kurz mit ihm. Und selbst im kleinen Lebensmittelgeschäft wird freundlich gegrüßt. Das Geschenk ist sorgfältig ausgesucht und schön verpackt. Da bin ich froh, dass ich mit einer Italienerin verheiratet bin, die das erledigt. Beim Umgang mit älteren Menschen gehören Höflichkeit und Respekt dazu. Und Respektspersonen werden mit Respekt behandelt. Um Gottes Willen kein Ciao zu den Carabinieri oder in einer Behörde. Überhaupt macht Ciao ganz viel kaputt. Hört unbedingt nochmal in Folge 33 rein. Bella Figura hat immer auch eine soziale Komponente. Man macht sie nicht nur für sich selbst, sondern für die Familie, die Nachbarn oder die Gemeinschaft. Wer Bella Figura macht, zeigt Respekt gegenüber sich selbst und gegenüber anderen. Deshalb investieren viele Italiener lieber in einen guten Mantel oder einen dezenten Pullover aus bestem Kaschmir als in auffälligen Luxus. Diese Haltung prägt Italien bis heute. Aber es gibt noch viel subtilere Beispiele für die Bella Figura. Ein Beispiel aus meinem Leben. Ganz in der Nähe unserer Wohnung ist eine Pizzeria. Dort gehen wir 6-8 Mal am Tag vorbei. Und zu Servicezeiten grüßen wir alle. Für meine Frau ist völlig klar, obwohl wir beide keine großen Pizza-Fans sind, zumindest einmal pro Saison müssen wir dort essen gehen. Weil das einfach anständig ist. Gute Nachbarschaft und vor allem wegen der Bella Figura. Und was mir noch auffällt, Italiener schwitzen dezent. Diejenigen, die laufen gehen, gehen ganz früh am Morgen oder auf einsame Pfade. Ja, die gibt es in Grado, hört in Folge 20 rein, meine Lieblingsorte. Die Österreicher und Deutschen haben kein Problem, am helllichten Tag auf der vollbesetzten Uferpromenade zu laufen. Letzte Folge hatte ich ja berichtet, warum Italiener nicht im Meer schwimmen. Hat auch mit der Bella Figura zu tun. Man strengt sich im Urlaub nicht an. Ihr seht, das ganze Phänomen ist schwer in Worte zu fassen. Deswegen gibt es auch keine exakte deutsche Übersetzung dafür. Guter Auftritt. Nicht so richtig. Wenn ihr selbst Beispiele für die Bella Figura habt, gern her damit. Gern auch her damit, wenn ihr euch mal richtig schön blamiert habt. So wie ich bei meinem allerersten Treffen mit meinen künftigen Schwiegereltern, denen ich ein fröhliches Ciao zugeworfen habe. Und noch eine Leserfrage. Er gehört für viele von uns irgendwie zum Urlaub. Bestimmt seit 30, 40 Jahren ist der Cocobello-Ruf an den Stränden Italiens unsere Begleitmusik, wie das Rauschen der Wellen oder die Sommerhit-Musik aus den Beachbars. Doch dieses Jahr ist es plötzlich ganz still. Eigentlich schon seit letztem Jahr. Aber auch in diesem Jahr habe ich viel Post mit ganz vielen Fragezeichen bekommen. Es gibt keine Cocobello-Rufe mehr. Und das liegt daran, dass die Strandverwaltung des Hauptstrandes hier in Grado, aber auch anderswo, die ambulanten Händler allesamt verbannt hat. Sogar ein Sicherheitsdienst wacht darüber. Das klang zunächst wie eine dieser Verordnungen, die nach ein paar Wochen sowieso wieder aufgeweicht werden. Und ein paar ambulante Händler versuchten es daher trotzdem und wurden prompt des Strandes verwiesen. Es erwischte nicht nur die Handtuch- und Schmuckverkäufer, sondern eben auch den Cocobello-Mann. Einige Handtuchverkäufer warten nun vor den Eingängen oder gehen am alten Strand auf Beutezug, aber sonderlich lukrativ ist das nicht. Auch an anderen Strandorten an der Adria ist der Cocobello-Mann verschwunden. Und der größere Hintergrund ist der politische Druck aus Rom. Die Regierung Meloni will massiv gegen Schwarzarbeit vorgehen. Und klar, der Cocobello-Mann hat keinen Quittungsblock dabei, die Handtuchverkäufer auch nicht. Und so ist wieder ein Stück Italien verschwunden.
Die italienische Weisheit.
Die italienische Weisheit kommt in dieser Woche ganz zusammenhanglos daher. Aber sie ist mir 2 oder 3 Mal über den Weg gelaufen, deswegen musste sie jetzt einfach mal raus. Sie heißt Essere tutto fumo e niente arrosto. Wörtlich, nur Rauch und kein Braten. Entsprechung auf Deutsch, viel Lärm um nichts. Oder alles Schall und Rauch. Aber irgendwie klingt es im Italienischen anschaulicher. Apropos Lärm, jetzt kriegen wir doch noch die Kurve. In Grado ist eine Diskussion ausgebrochen. Ich hatte es ja geschildert. Jugendgangs und Drogen sind ein reales Problem geworden. Es ist noch nicht so dramatisch wie in den großen Städten oder in Jesolo. Aber die Menschen sind besorgt. Ich habe daraufhin Dutzende Zuschriften bekommen. Etwa diese hier. Lieber Stefan, ich bin dir so unendlich dankbar für diesen Satz. Grado muss ich die Frage stellen, wohin die Reise gehen soll. Will die Insel mit Feierorten wie Jesolo, Lignano oder Bibione konkurrieren oder doch lieber mit wenigen stimmungsvollen Events ohne dröhnende Lautsprecher eine tiefenentspannte Insel der Seligen bleiben? Ich wäre wahnsinnig neugierig auf die Reaktionen. Oder vielen Dank für den Quo Vadis Grado-Kommentar im Newsletter. Ich sehe hier einen unguten Weg, auf den Grado sich gemacht hat. Meines Erachtens kann Grado nur verlieren. Oder Grado muss sich entscheiden. Reiche wie an der Côte d'Azur, Pensionisten mit Hund im Kinderwagen oder Familien. Der aktuelle Mix wird schwierig sein und für Frustration sorgen. Die Partys am Strand mit Bässen, dass es dich bis 3 in der Nacht aus dem Bett hebt, sind unlustig und bringen Menschen nach Grado, die Ärger machen. Hier ist meine Meinung, gestärkt von 25 Jahren Erfahrung als Reisejournalist. Es gibt wirtschaftliche und strategische Gründe, warum Grado gut daran täte, sich nicht in Richtung Partyort zu entwickeln. Ich glaube nicht, dass Partys grundsätzlich schlecht sind, sondern Grado hat bereits eine klare Position, die andere Orte nicht so leicht kopieren können. Grado verkauft Ruhe und die ist heute knapp. Ruhe wird zu einem Luxusgut. Gerade Familien, ältere Gäste und Menschen mit stressigem Berufsleben suchen bewusst Orte, an denen sie abschalten können. Stichwort Entschleunigung. Das Wort selbst ist ein bisschen durchgenudelt, ich weiß. Das Konzept aber nicht. Grado würde zudem gegen die Falschen konkurrieren. Lignano und Jesolo verfügen über jahrzehntelang gewachsene Strukturen fürs Nachtleben. Große Clubs, Hotels für junge Gruppen, Veranstaltungsflächen, Verkehrsanbindung und ein entsprechendes Image. Grado könnte diesen Wettbewerb kaum gewinnen und würde gleichzeitig seine Stammgäste verlieren. Das Grado-Publikum ist treu. Viele Urlauber kommen seit Jahrzehnten hierher. Sie schätzen genau das Gegenteil von Massentourismus. Spaziergänge, Sonnenuntergänge, Altstadt, Thermen, Hafen, Radfahren und gutes Essen. Diese Gäste bleiben oft länger und kommen zuverlässig wieder. Es ist auch wirtschaftlich attraktiv, denn Gesundheitsurlaub, Wellness, Kulinarik, Kultur und Naturtourismus bringen Gäste mit höherer Kaufkraft. Diese Gäste reisen häufiger außerhalb der Hauptsaison und sorgen für eine längere Saison. Auch die Einwohner Grados profitieren. Ein Ort, der überwiegend auf Ruhe setzt, bleibt lebenswerter. Weniger nächtlicher Lärm, weniger Alkoholprobleme, weniger Sachbeschädigungen und weniger Polizeieinsätze erhöhen die Lebensqualität der Bewohner. Viele Regionen versuchen inzwischen sogar, Partytourismus einzudämmen, weil Müll, Lärm und Konflikte mit Anwohnern enorme Folgekosten verursachen. Und gerade gestern kam die Meldung, dass Split im Sommer den nächtlichen Verkauf von Alkohol massiv beschränken wird. Zu viel Chaos auf den Straßen. Ein eiserner Marketinggrundsatz, meine Producerin wird da sicher zustimmen. Du darfst nicht zuerst an deinen Schwächen arbeiten, du musst zuerst deine Stärken stärken. Sind Events grundsätzlich doof? Natürlich nicht. Diese auf edel getrimmten Ess- und Trinkveranstaltungen am Strand, diese ganzen White Parties, sind zwar nicht so meins, funktionieren aber blendend in den Zielgruppen. Fretsche Tricolori, Sommerkarneval, Feuerwerke, alles in Ordnung. Und das Event Le Cali di Bacco vom letzten Oktober, dass es auch diesen Oktober wieder geben wird, mit noch mehr teilnehmenden Restaurants als bei der Premiere, gefällt mir sehr gut. Ein entspanntes, abendliches Bummeln von Trattoria zu Trattoria und überall gibt es Häppchen und Wein. Eines bleibt noch festzuhalten, mir ist nicht bekannt, dass irgendwann in den letzten 30 Jahren die Urlauber professionell befragt wurden. Eine vernünftige Umfrage wäre doch eine feine Entscheidungshilfe. Von den bestimmt Hunderten von Reisenden, mit denen ich in den letzten Jahren gesprochen habe, hat jedenfalls nie jemand gesagt, nächstes Jahr komme ich nicht mehr, hier ist mir zu wenig los. Dass sich umgekehrt viele Gäste Sorgen machen, habt ihr ja weiter oben erfahren. Ihr dürft das natürlich anders sehen, aber wir können ja trotzdem befreundet bleiben. Bleiben wir am Strand, denn wie es gerade passt. Gerade habe ich im OMR-Podcast von dem vermutlich berühmtesten Strandclub der Welt erfahren, geführt von dem Deutschen Thomas Heine. Danke an meine Producerin für diesen Hinweis. Der Scorpios Beach Club auf Mykonos erzielt einen Umsatz von bis zu 1,8 Millionen Euro am Tag. Das Erstaunliche ist aber nicht nur das Geld, obwohl das schon sehr erstaunlich ist, sondern der Zeitplan. Und ich konnte es kaum glauben, aber ich war auf der Webseite, es stimmt. In dem Beach Club beginnen DJs und Live-Musik täglich um 17 Uhr. Dazu wird tiefenentspannt im Sonnenuntergang getanzt und gegessen. Und Punkt Mitternacht ist es vorbei. Die Musik verstummt, der Club schließt, ohne Ausnahme. Und das auf Mykonos. Skorpios verkauft also keinen Exzess bis zum Morgengrauen. Was mich daran so fasziniert, man muss nicht immer Trends hinterherlaufen. Nein, man kann sich seine Gäste eben auch gewissermaßen erziehen. Noch ein Gedanke dazu. Grado muss nicht das nächste Jesolo werden. Es muss das letzte Grado bleiben. Ich glaube, das ist der eigentliche Kern der Debatte. Nicht gegen junge Leute oder gegen Veranstaltungen zu sein, sondern zu verstehen, dass Orte wie Unternehmen eine Marke haben. Wer seine Marke aufgibt, wird austauschbar. Grados größte Stärke ist nicht, was es alles noch werden könnte, sondern was es sich leisten kann, nicht zu werden. Wo wir schon kurz in Split waren. Kroatien galt lange als der Geheimtipp der Adria. Traumhafte Buchten, klares Wasser und vor allem deutlich günstiger als Italien. Doch genau dieses Image bekommt gerade gewaltige Risse. In kroatischen Medien ist sogar von einem Schockmoment die Rede. Deutsche, tschechische und polnische Online-Portale berichten über halbleere Strände, freie Hotelzimmer und Restaurants, in denen deutlich mehr Tische leer bleiben als in den vergangenen Jahren. Der Hauptgrund? Die Preise. Noch vor wenigen Jahren gehörte Kroatien zu den preiswertesten Mittelmeerzielen. Heute sei das anders. Familien müssten für einen viertägigen Urlaub teilweise bis zu 3.800 € einkalkulieren. Besonders bemerkenswert ist die Untersuchung einer tschechischen Bank. Seit 2015 seien die Preise von Hotels und Restaurants in Kroatien um satte 70% gestiegen. Mit der Euro-Einführung Anfang 2023 sei der Preissprung noch einmal deutlich beschleunigt worden. Wer heute durch Istrien oder Dalmatien fährt, merkt schnell, eine Kugel Eis für 2,5 € oder mehr ist keine Seltenheit. Pizza für 18 oder 22 Euro, Fischgerichte für 40 oder 50 Euro. Vielerorts bewegen sich die Preise inzwischen auf italienischem Niveau oder sogar deutlich darüber. Diese Entwicklung wird auch in zahlreichen Reiseberichten und Online-Foren von Urlaubern bestätigt. Gleichzeitig schläft die Konkurrenz nicht. Griechenland, Spanien und die Türkei locken mit aggressiven Angeboten, All-Inclusive-Paketen und oftmals niedrigeren Preisen. Wer heute Preise vergleicht, stellt fest, der vermeintliche Billigurlaub in Kroatien ist Geschichte. Deutschland ist der wichtigste Auslandsmarkt. Doch im letzten Jahr kamen bereits 30.000 deutsche Besucher weniger als im Vorjahr. Viele buchen inzwischen kurzfristig und hoffen auf Last-Minute-Angebote. Ganz schlecht läuft die Saison allerdings nicht. Die ersten Julitage brachten sogar ein leichtes Gästeplus von etwa 2%. Das zeigt, Kroatien bleibt ein Sehnsuchtsziel. Aber der Wind hat sich gedreht. Statt ausgebuchter Unterkünfte müssen viele Vermieter plötzlich wieder um Gäste werben. Interessant ist dabei ein Vergleich des Statistischen Bundesamtes. Kroatien gehört inzwischen zu den teuersten Urlaubsländern Südeuropas. Hotels und Restaurants sind dort zwar im Schnitt noch etwa 9% günstiger als in Deutschland. Spanien, Griechenland oder Portugal sind jedoch deutlich preiswerter. Die kroatische Tourismusbranche steht deshalb vor einer spannenden Frage. Reichen türkisblaues Wasser und Postkartenstrände allein noch aus oder müssen die Preise wieder Bodenhaftung bekommen? Ich bin sehr gespannt auf die Zahlen für diesen Sommer. Apropos.
Die italienische Zahl.
110 Jahre. Herzlichen Glückwunsch. Wer hätte gedacht, dass ein Stück Gorizia ausgerechnet mitten in Neapel steht? Genauer gesagt im Stadtteil Vomero. Dort feiert die Pizzeria Gorizia 1916 in diesem Jahr ihren 110. Geburtstag. Also auf Italienisch heißt sie wahrscheinlich Gorizia 1916. Und ihre Geschichte könnte italienischer kaum sein. Alles beginnt im Ersten Weltkrieg. Der neapolitanische Pizzabäcker Salvatore Grasso wird 1916 als Soldat an die Isonzo-Front geschickt, in die Gegend von Gorizia und in den Karst. Übrigens eine beinahe unerzählte Geschichte des Ersten Weltkriegs. Alle reden über die Westfront, aber was hier in den Bergen abging, war auch der pure Horror. Die Erlebnisse dort prägen ihn so sehr, dass er nach seiner Rückkehr in Neapel eine neue Pizzeria eröffnet. Und wie nennt er sie? Gorizia. Nicht aus Marketinggründen, sondern aus Dankbarkeit, aus Verbundenheit zu seinen Kameraden und als Erinnerung daran, einen schrecklichen Krieg überlebt zu haben. Aus dieser ungewöhnlichen Idee entsteht eine Institution. Heute zählt die Pizzeria zu den berühmtesten der Stadt. Generationen von Neapolitanern haben dort gegessen, prominente Gäste gingen ein und aus und die Familie Grasso hält bis heute an dem Namen fest. Wer war schon alles da? Totò. Die wohl größte Film- und Theaterlegende Neapels war Stammgast. Eduardo De Filippo, einer der bedeutendsten italienischen Dramatiker und Schauspieler des 20. Jahrhunderts ebenfalls. Luciano di Crescenzo, Bestsellerautor, Philosoph, Regisseur und das literarische Gesicht Neapels, aß auch oft dort. Besonders charmant, bevor er später weltberühmt wurde, arbeitete er als junger Mann in der Pizzeria Gorizia als Kellner. Die Verbindung zu Gorizia lebt sogar auf der Speisekarte weiter. Dort gibt es natürlich eine Pizza Gorizia, eine Marinara mit Tomaten und Artischocken, eine kulinarische Hommage an die Stadt im Friaul. Zugegeben, wo da jetzt Friaul drin steckt, aber egal. Zum Jubiläum reiste sogar eine Delegation aus Gorizia nach Neapel. Bürgermeister Rodolfo Ziberna überreichte den Besitzern das Wappen der Stadt. Ein Zeichen dafür, dass diese besondere Freundschaft auch nach 110 Jahren noch lebendig ist. Eine wunderbare Geschichte, die zeigt, manchmal verbindet eine Pizza Städte stärker als jede Autobahn. Kurz in eigener Sache. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr Italien zwischen zwei Urlauben vermisst, dann habe ich etwas für euch. Mein Buch Espresso unter Sternen ist genau für diese Zeit geschrieben. Für die Tage, an denen der Koffer längst ausgepackt ist, man aber gedanklich noch immer an der Adria sitzt. Es geht um kleine italienische Glücksmomente, Begegnungen und Geschichten, die den Sommer noch ein bisschen länger machen. Vielleicht ist das ja eure Urlaubsverlängerung für zu Hause. Wenn ihr Lust habt, schaut einfach mal in Espresso unter Sternen rein. Ich würde mich riesig freuen. Und wenn ihr noch mehr Italien auf die Ohren wollt, ich war gerade in dem wunderbaren Abnehmen-Podcast Disziplin trifft Donut zu Gast. Hat super viel Spaß gemacht, hört unbedingt rein. Wir haben eine Stunde lang übers italienische Essen gesprochen. Es war eine große, große Freude. Wie das mit dem Abnehmen zusammenpasst, das müssen wir alle selbst herausfinden. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich auch ein paar gute Tipps. So, ab ins Wasser. Letzte Meldung für heute. Meeresschildkröten sind niedliche Tiere, die gemütlich durchs Wasser gleiten. Oder etwa nicht? An der kroatischen Adriaküste sorgt eine von ihnen aber gerade für ganz andere Schlagzeilen. In der Nähe von Split, die Stadt kam heute ganz schön oft vor, hat eine sogenannte unechte Karettschildkröte, eine Caretta Caretta, innerhalb weniger Tage gleich mehrere Badegäste gebissen. Drei Menschen mussten sogar im Krankenhaus behandelt werden. Darunter auch ein Kind. Die Verletzungen waren so tief, dass sie genäht werden mussten. Die Angriffe ereigneten sich an den Stränden von Postanski und Slivia, südlich von Split. Und das Kuriose ist, es ist nicht das erste Mal. Vielleicht ist es sogar die gleiche Killerschildkröte. Bereits im Sommer 2023 hatte es in derselben Gegend ähnliche Vorfälle gegeben. Damals biss ebenfalls eine Meeresschildkröte mehrfach Schwimmer. Biologen sind trotzdem überrascht. Denn die Caretta Caretta gilt eigentlich als friedliches Tier. Sie flieht normalerweise vor Menschen und sucht nicht die Konfrontation. Warum also die Angriffe? Möglicherweise fühlte sich das Tier bedroht oder verteidigte sein Revier. Vielleicht wurde es auch von Badegästen bedrängt oder versehentlich erschreckt. Deshalb appellieren die Fachleute jetzt eindringlich. Bitte nicht versuchen, Meeresschildkröten anzufassen oder ihnen hinterher zu schwimmen. Auch wenn sie noch so fotogen aussehen. Denn eines darf man nicht vergessen. Caretta Caretta besitzt einen kräftigen Schnabel, mit dem sie normalerweise Muscheln und Krebse knackt. Und wenn dieser Schnabel einmal einen menschlichen Arm erwischt, endet der Badeurlaub schneller als gedacht. So, das war's für heute. Was gibt es Neues vom Schreibtisch? Jeden Freitag bekommt ihr von mir den Newsletter Mediterrane Wochenschau auf postausitalien.com mit Neuigkeiten aus Grado und der Adria. Wir sind dort inzwischen bei Folge 307. Kostenlos und werbefrei natürlich. Ihr könnt die Mediterrane Wochenschau ganz einfach oben auf der Startseite bei postausitalien.com abonnieren. So geht das Wochenende gut los. Apropos abonnieren. Abonniert oder folgt auch diesem Podcast und empfehlt ihn gern an gute Freundinnen und Freunde weiter. Auf Instagram findet ihr mich unter Buch und Wein. Dort gibt es kleine Filme über mein Leben in Italien. Dann bleibt ihr auch über alle meine Projekte auf dem Laufenden. Jetzt erstmal einen Kaffee bei Pino oder vielleicht doch ein Eis. Bis bald und immer schön Deutsche Vita bleiben. Das war Radio Adria, der Italien-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu begeistern. Für mehr Italianità folgt mir auf Instagram oder besucht meinen Blog postausitalien.com. Grazie mille und bis zur nächsten Folge.